Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier auf Fritz und wir haben natürlich wieder eine vollgepackte Sendung für euch. Unter anderem wollen wir zum Beispiel über StudiVZ bzw. SchülerVZ sprechen, beziehungsweise wer sich vielleicht von euch fragt, so, hä, was war das denn eigentlich? Das ist dieses wunderbare soziale Netzwerk, was eigentlich tot geglaubt wurde, aber da hat sich so eine Gruppe an Nutzern gefunden, die da immer noch aktiv ist, aber eigentlich nicht mehr so im originären Sinne, sondern quasi so Art Rollenspiel. Dort spielt, was es genau damit auf sich hat, das später in der Sendung und natürlich noch viel, 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 viel mehr. Also einfach dranbleiben hier bei Trackback. Fritz Trackback. Bei Trackback gibt es auch immer Netzmusik, das heißt Musik mit der CC, also der Creative Commons Lizenz, die man sich kostenlos aus dem Netz runterladen kann. Und den Anfang machen heute Hypersend, wahnsinnig schwieriger Name, mit dem Song Bionic. Und hinter Hypersend steckt Andy Duran und der war eigentlich schon auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Der hatte das Design College abgeschlossen und statt dann irgendwie in der Werbeagentur zu arbeiten oder vielleicht sich als Webdesigner zu versuchen, hat er sich dann doch gedacht, ich sollte mich doch vielleicht der Musik widmen, hat eine Band gegründet und ich würde mal sagen, wir hören jetzt einfach mal in Bionic rein, um mal auszuchecken, ob sich dieser Schritt weg vom Studium rein in die Musik auch gelohnt hat.
Look.
Effervescent, Netzmusik und der Song heißt Bionic.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, über die wir so im Netz gestolpert sind und die wir ja ganz spannend finden und denken, euch könnte das vielleicht auch interessieren. Und jetzt stellt euch mal vor, man könnte zum Beispiel Shitstorms kaufen. Was dahinter steckt, das erzählt euch Jonte Weiland.
Dass man sich Likes und Follower kaufen kann, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. In dieser Woche ging dann aber die Nachricht um, bei der Caveman-Werbeagentur könne man sich Shitstorms kaufen. Als dann einige große Medien darauf aufgesprungen waren, ließ Caveman die Bombe platzen. Alles nur geschickte Täuschung. Eigentlich wollte die Agentur auf die schlechte Situation von Obdachlosen aufmerksam machen. Die ganze Geschichte der gezielten Medienmanipulation ist unbedingt lesenswert. Am Dienstag lief auf Arte ein Themenabend zum Internet. Für alle, die es verpasst haben, gibt's ja zum Glück die Mediathek. Da findet ihr die beiden Dokus Google und die Macht des Wissens und TBB The Pirate Bay Away from Keyboard. Beide versorgen euch mit vielen interessanten Infos und reichlich Stoff zum Diskutieren. Damit kriegt ihr einen grauen Sonntag auf jeden Fall über die Runden. Wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, gibt's eine weitere Doku, die wir euch ans Herz legen, die aber nichts für schwache Nerven ist. Das Online-Magazin Motherboard stellt in knapp 25 Minuten einen jungen Amerikaner vor, der Waffen mit seinem 3D-Drucker herstellt. Irgendwann sagt er folgenden Satz: Das ist so einfach, ein 12-Jähriger könnte das. Spätestens da läuft es euch eiskalt den Rücken runter. Der Wohlfühlfaktor bei Click Print Gun ist gering, trotzdem oder gerade deswegen ist die Doku sehr sehenswert. Ganz eindeutig, wir lieben unsere Tech-Gadgets, unsere Smartphones und Tablets. Nur einen Nachteil haben die Dinger: ihr unbändiger Hunger nach Strom. Wer da günstig Abhilfe schaffen will, für den gibt es jetzt das USB-Akku-Pack Minty Boost zum Selberlöten. Für umgerechnet knapp 16 Euro kann der Bausatz beim Do-It-Yourself-Shop Adafruit bestellt werden. Und laut dem Technikmagazin T3N ist der Zusammenbau auch ohne große Lötkenntnisse denkbar einfach. Wenn dann euer Akku wieder geladen ist, habt ihr endlich wieder Zeit für die schönen Dinge im Leben, zum Beispiel Lachen. Der 1. April ist zwar jetzt schon ein Weilchen her, aber durch die ganzen April-Scherze im Netz wühlen, das kann noch ein bisschen dauern. Damit ihr schneller an die besten Gags kommt, findet ihr auf pocketlint.com eine Übersicht über die besten Scherze in diesem Jahr. Und wenn die noch nicht reichen, kann und wird die Liste in den Kommentaren ergänzt werden. Erinnert ihr euch noch an letzte Woche? Da haben wir euch an dieser Stelle das Hadouken-Meme vorgestellt, das wir Dragonballing getauft haben. Nein? Dann schaut auf unser Twitter- und Facebook-Profil. Aber im Netz geht schon wieder der nächste Trend um: Vadering. Angelegt ist das an Darth Vader aus Star Wars und ist euch vielleicht unter dem Würgegriff bekannt. Einer streckt die Hand aus, während der andere in der Luft zappelt und um Atem ringt. Und weil wir bei Trackback erstmal alles mitmachen, gibt's auch dazu ein Foto von uns.
Und das kann man bei uns auf dem Facebook-Profil oder auch bei Twitter sich natürlich anschauen. Und wenn euch die anderen Links vielleicht auch noch ganz, ganz brennend interessieren, dann geht doch einfach mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Eure Oma, die weiß vielleicht nicht mal mehr, wie man Computer anschaltet. Zumindest ist das bei meiner so. Dieter Hildebrand hat mit 85 Jahren sogar noch eine eigene Sendung im Netz. Störsender heißt sie. Und Dieter Hildebrand sagt vielleicht dem einen oder anderen noch euch irgendwie was. Das ist so ein Fernsehurgestein und gilt als einer der größten Kabarettisten Deutschlands. Und stören, das ist genau sein Ding. Der Bayerische Rundfunk hat ihn sogar schon mal live aus dem Programm gekickt. Und jetzt will er halt im Netz nochmal auf den Putz. Und die Idee zu dieser Sendung, die hatte der Journalist Stefan Hanitsch. Und der ist jetzt bei mir hier per Skype zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hallo Theresa.
Also, eure Sendung heißt der Störsender. Und ich würde mal sagen, der Name ist auch Programm. Ihr wollt stören. Wie stört ihr denn?
Ja, wir stören, indem wir möglichst viele Leute zusammentrommeln, die mit uns stören. Alleine können wir ja nicht viel ausrichten. Ne? Also der Herr Hildebrand und seine Mitstreiter Georg Schramm, Frank-Markus Barwasser und Konstantin Wecker, viele tolle Künstler und ich, wir machen dann ein Programm und wir hoffen, dass sich halt viele anschließen, dass Initiativen mit uns zusammenarbeiten und sich eben die einen oder anderen in den Hintern getreten fühlen und stärker sich zu engagieren, weil alleine können wir gar nichts machen.
Wofür soll sich denn engagiert werden?
Für mehr Demokratie, sprich, was eigentlich jeder sagt, Grundbedürfnisse in öffentlicher Hand. Wasser, Essen muss eine gewisse Kontrolle haben, Wohnen, Mieten, Informationen, Bildung. Da gibt es so ein paar Sachen, da unterschreibt eigentlich jeder, dass es nicht dem freien Markt überlassen werden darf. Es hat damit links oder rechts gar nichts zu tun, sondern einfach nur damit, was eine Demokratie überhaupt ausmacht, dass sie den Namen verdient. Und für das kämpfen wir mit allen, die sich da angesprochen fühlen und ein bisschen genauer hinschauen wollen, nicht nur so schwarz-weiß denken.
Da fühlen sich ja scheinbar schon eine ganze Menge Leute angesprochen, denn das Projekt ist ja per Crowdfunding finanziert worden und es sind ganze 150.000 Euro zusammengekommen. Das ist ja echt eine ganze Menge. Ist das vielleicht auch so ein Grund gewesen, Crowdfunding zu benutzen, damit ihr also auch ganz unabhängig sein könnt mit diesem Format?
Klar, also ein öffentlicher Sender kommt für so ein Format deshalb nicht in Frage, weil man bestimmte Kampagnen gar nicht machen darf. Beispiel Neues aus der Anstalt, ZDF, tolle Sendung. Pelzig wollte den Link zu righttowater.eu einblenden lassen. Das ist diese Initiative gegen Wasserprivatisierung. Und da kann man unterschreiben, sich mit der Initiative vernetzen. Und eigentlich eine ganz simple Angelegenheit, hat er gedacht, durfte er nicht. Und dann musste da ein Auto dann in die Sendung fahren und das Schild da reinlegen in die Windschutzscheibe, damit Right to Water eben erscheinen darf. Und das wollen wir natürlich nicht, solche Einschränkungen und dann irgendwelche Tricks machen müssen, sondern wir wollen ja Kampagne machen und da in den öffentlich-rechtlichen Sendern halt gewisse Einschränkungen herrschen. Die Parteien sitzen im Rundfunkrat, auch die Kirchen, das wollen wir natürlich nicht. Und ein privater Sender kommt schon gar nicht in Frage, weil du dann natürlich von den Anzeigenkunden gewisserweise früher oder später abhängig bist.
Euer Zugpferd, so will ich es jetzt mal sagen, ist ja eigentlich der Dieter Hildebrand, der ältere Herr, so will ich mal sagen. Und mal jetzt Hand aufs Herz, wie netzaffin ist der eigentlich wirklich?
Das Nächste, wo der Dieter Hildebrand im Internet mal, also wo es ihm am nächsten kommt, ist, wenn seine Frau Renate Küster ihm eine E-Mail vorliest, die mit seinen Auftritten zu tun hat. Er weiß nicht, wie man einen Computer bedient, schreibt weiterhin auf seiner Olympia seine Texte, heißt aber noch lange nicht, dass
also
er
auf
nicht
seiner
weiß,
Schreibmaschine.
Genau, das ist eine Schreibmaschine, wissen viele wahrscheinlich gar nicht mehr, was das überhaupt, wie das überhaupt funktioniert. Er schreibt darauf seine Texte und kennt das Internet aus Berichten sozusagen. Er weiß aber sehr wohl, was man damit anstellen kann und dass das ein sehr wichtiges und mächtiges Instrument sein kann.
Also Dieter Hildebrand, der weiß eigentlich nicht mehr so richtig, wie das mit dem Internet funktioniert, hat dafür aber eben seine Leute, die ihm dann beiseite stehen, so wie eben Stefan Hanitsch. Und zusammen sind sie online gegangen mit der Netzsendung Störsender. Seit der letzten Woche, 20 Folgen soll es jetzt erstmal geben. Und dann hoffen wir, dass sich weiterhin genug Unterstützer finden, um das Format weiterführen zu können. Und ich empfehle euch auf jeden Fall schon mal die erste Folge anzuschauen. Und den Link dazu, den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. sich mit Bands wie Arcade Fire oder Radiohead vergleicht, der kann nicht bescheiden sein. Und so sind circa Vitae. Und ihr habt sie gerade hier gehört mit ihrem Song Wage War. Was aber natürlich ganz schön ist, solange die Arcade Fire und Radiohead noch Vorbilder sind und die so richtig anspornen können, gibt's noch so lange auf jeden Fall kostenlose Musik im Netz. Also auch ihre Lovers EP zum Beispiel. Und im Blog zur Sendung trackback.fritz.de, da findet ihr den Link dazu.
Fritz Trackback.
Gruscheln. Könnt ihr damit eigentlich noch was anfangen? Das war quasi das Anstupsen bei StudiVZ. Quasi so die erste Runde haben wir da gedreht in sozialen Netzwerken. Und dann sind wir irgendwann alle mal rüber gewechselt zu Facebook. Aber nein, das stimmt gar nicht. Nicht alle sind darüber gewechselt. Ein paar sind nämlich noch da und haben aus den StudiVZ und SchülerVZ-Ruinen quasi ein Rollenspiel errichtet. Und das nennt sich jetzt FakeVZ. Da erstellen Leute irgendwie Accounts von ihren Lieblingsserienhelden oder von Hexen und Zauberern und verbasteln denen quasi ein echtes Leben. Auf dieses verrückte Phänomen ist auch unser Kollege von 1Live aufmerksam geworden, Dennis Horn. Und deswegen ist er jetzt auch bei mir hier am Telefon. Hallöchen.
Hallo, grüß dich.
Du hast dich ja selber dann da auch mal rumgetrieben in diesem Fake-VZ, ja? Und es klingt für mich erstmal total verrückt. Wie können wir uns das denn vorstellen, was da heute im Schüler- bzw. StudiVZ passiert?
Also das ist jetzt schon eine ganze Weile so, dass sich da immer mehr Nutzer mit Fake-Accounts anmelden, wie du das gerade beschrieben hast. Also ich bin da auf so Figuren gestoßen, wie zum Beispiel auf Gossip Girl, Supernatural oder Glee, also so aus Serien, ja, mit den entsprechenden Profilfotos von den Charakteren oder Nutzern, die sich so ein komplettes Profil mit angeblichen Interessen, Jobs, Beziehungsstatus und so von, ja, hast du auch gesagt, Vampiren, Hexen, Zauberern gemacht haben. Und dann leben diese Fakes im Schüler-VZ das alles aus. Also da gibt es so Gruppen, wo die Romane miteinander schreiben oder in denen dann klassische Rollenspiele laufen. Die schreiben sich oft auch so untereinander Privatnachrichten, so wie es ihre Charaktere tun würden. Da gibt es dann auch extra Gruppen, wo ich jetzt zum Beispiel reingehen könnte und sagen könnte, ach, ich hätte super gern mal einen Bruder oder irgendwie zwei Geschwister, mit denen ich mir regelmäßig schreiben kann oder einen Onkel oder was weiß ich.
Und du bist jetzt auch gefangen in dieser Welt und machst mit?
Nee, ich bin direkt wieder raus. Das war noch nie mein Ding. Ja. Aber da gibt es tatsächlich dann so alles, was es so im echten Leben auch gibt. Ja. Also Beziehungen, Freundschaft, Sex, eben nur als Fake. Und was ich richtig krass finde, diese Nutzer haben zum Teil außerhalb des Fake-VZ so ganze Blogs gestartet, auch so Gossip-Blogs, in denen dann über andere Nutzer berichtet wird. Also Fake-Geschichten über Fake-Nutzer, die es dann sogar mit Fake-Mobbing dadurch zu tun bekommen. Das
Wahnsinn.
Ist irre, irre, ja.
Wenn es da jetzt sogar schon Tumblrs, Blogs und sonst was um dieses ganze Fake-VZ gibt, kann man sagen, wie viele Leute sich tatsächlich da noch rumtreiben? Also wie aktiv diese Fake-VZ-Community ist und wie groß?
Also Zahlen sind bei den VZ-Netzwerken ja immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube jetzt so auf den ersten Blick, das sind ein paar tausend Nutzer. Aber das ist sehr konkret schwer zu sagen, weil ja auch die Macher der VZ-Netzwerke kaum über konkrete Zahlen sprechen. Ich glaube auch, weil die genau wissen, da ist kaum noch was los sonst. Ich habe den Eindruck, dass das Schüler-VZ fast nur noch durch das Fake-VZ am Leben gehalten wird. Und die Fakes, die sind aber richtig aktiv. Also in vielen Gruppen für die Rollenspiele fast jeden Tag, oft auch stündlich.
Was ist dein Eindruck? Warum machen das die Leute? Ist das irgendwie so eine Flucht vielleicht aus der realen Welt oder ist das einfach nur so ein Spiel? Warum glaubst du, treiben sich die Leute da immer noch rum und haben da was Neues gebaut und erfunden?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass das eine Flucht ist. Es gibt da im Netz eigentlich schon immer so Rollenspieler, die sich irgendwo breit machen. Das war in den 90ern im Usenet so, später in Mailinglisten und Foren. Und jetzt sind die halt im Schüler-VZ unter anderem. Ich habe mit so ein paar Nutzern geschrieben, die haben mir erzählt, dass sie zwar so ein bisschen süchtig danach sind manchmal, aber für die meisten ist es so ein Hobby. So ein bisschen Kreativität ausleben, vor allem so für Leute, die gern Geschichten schreiben, auch so ein bisschen Stressabbau vielleicht. Also das unterscheidet sich meistens, glaube ich, nicht von so klassischen Rollenspielern.
Okay. Ich weiß aber auch, wenn man sich das angucken möchte, ist das gar nicht so einfach, weil man ins Schüler-VZ, wenn man da keinen Account mehr hat, weil man den irgendwann schon mal gelöscht hat, gar nicht mehr so einfach reinkommt, sondern muss eingeladen werden. Hast du da einen Tipp, wie man da vielleicht nochmal irgendwie rankommt?
Also das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ich habe selbst einfach ein Facebook-Posting mal geschrieben, ob noch jemand einen Zugang hat. Da hat mir dann tatsächlich einer eine Einladung geschickt. Anders kommt man da tatsächlich nicht rein. Aber du kannst ja, wenn du dir trotzdem so ein bisschen so einen Eindruck verschaffen willst, auch im Studi-VZ oder im Mein-VZ das mal geben. Da kannst du in den Gruppen einfach nach RPG suchen, also der Abkürzung für Roleplay Game. Da gibt es nämlich auch solche Gruppen. Auch wenn die jetzt also nicht so explodieren wie im Schüler-VZ, ist es da auch möglich, so ein bisschen mal reinzuschnuppern.
Also aus dem Studi- bzw. Schüler-VZ ist ein Fake-VZ geworden, wo Leute ihre Lieblingshelden zum Leben wieder erwecken und quasi als Rollenspiel dort sich bewegen auf dem Netzwerk. Vielleicht habt ihr ja noch jemanden, der euch, wenn ihr keinen Account mehr habt, dort einladen könnt. Und weitere Infos, die kriegt ihr natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Of the free, but who else lives in the place you call home? Not on the plains where the buffaloes roam, but right here, right now, never gonna get out. Political machines putting fiends in the White House, and we sit back, hushed and powerless, waiting on someone to empower us. Time to empower ourselves and make a change, 'cause freedom in America today feels strange. To live the American dream, you gotta sleep. To die the American death, you just keep doing what you're doing, work and consume till the button gets pushed and the world goes boom, so God can't start all over again and make the world a little less American. Funny to me, you can watch TV. Funny to me, you can watch TV. Not knowing your history. Funny to me, you can watch TV. Not knowing your history. Not knowing your history.
TV on and lay our heads to sleep and give our hearts and minds for someone else to keep. And more often than not, we all become sheep. Freedom ain't free and it sure ain't cheap. So I'm here to make a fight like Geronimo Pratt. Although most don't know where Guantanamo's at. And Mumia still sits in the cell. I guess that's what you get when you try to raise hell and rebel. I can't tell if we really don't care anymore, or if we're all more content going to the liquor store. Or maybe we forgot about the Vietnam War. Or maybe we just need something better to fight for. So tell me, can we stand against the man with a plan and demand some respect for the damned? Understand that we're all two steps from our own demise, and the ones with the biggest guns ain't the good guys. Come on.
Funny to me, you can watch TV. Funny to me, you can watch TV. Not knowing your history. Funny to me, you can watch TV. Not knowing your history. Not knowing your history.
Men do not easily assume the task of opposing their government's policy, especially in time of war. Nor does the human spirit move without great difficulty against all the apathy of conformist thought. The time comes when silence is betrayal. That time has come for us.
Ask not what your country will do to you, 'cause these devils don't want you to know the truth, that our skin isn't bulletproof, but we didn't admit crack. They put us in cages or ship us off to Iraq to make us fodder for the rocket's red glare. The political bullshit spit on television's dead air. The system's far beyond repair. It's almost like a permanent state of despair has been declared. So let's burn down the White House and start again. Shut down the signals at Fox and CNN. We can stand and demand the truth like real men before they gun us down like tenement. Yeah, once again, a hard rhyme on time to find your mind and maybe bring some sight to the blind and resign. It's time for my people to draw the line. The punishment has got to fit the crime.
Funny to me, you can watch TV. Funny to me, you can watch TV. Not knowing your history. Funny to me, you can watch TV. Not knowing your history. Not knowing your history.
Not knowing your history.
Netzmusik von The Impossibles mit American Idol. Und damit ist es Zeit für das hier.
Fritz.
Theresa Sickert. Trackback.
Ist ja Wochenende. Das ist eine gute Zeit, die man auch mal irgendwie zum Zocken nutzen kann. Und das machen tatsächlich auch eine ganze Menge von euch. Denn die Videospielindustrie hat umsatztechnisch zumindest Hollywood schon längst hinter sich gelassen. Und wo es eine große Industrie gibt, da gibt es auch Branchentreffen. Und das größte davon heißt Games Developers Conference oder auch kurz GDC. Fand in San Francisco statt oder findet jährlich in San Francisco statt. Und unser Fritz Gamechecker Dennis Kogel, der war mit dabei.
Yay.
Da ganz weit draußen in San Francisco. Francisco, hi.
Hi.
Ja, also du warst jetzt bei dieser GDC und hast da jetzt eine Woche lang gezockt und über Games genördet, oder wie?
Ich wünschte, ich hätte da was gezockt und so. Nee, es ist eher so ein Klassentreffen für Spielemacher, wirklich. Also jeder, der irgendwie so an Spielen arbeitet, ist ganz egal, Programmierer, Grafiker, Marketingmensch, die alle kommen dahin und die wollen halt vor allem Freunde treffen, Kollegen treffen, Party machen, im Park rumhängen. Aber es gibt auch gleichzeitig eine Menge zu lernen da. Es gibt sehr viele Vorträge, Workshops, und Panels von Leuten aus der Spielindustrie und da ist halt auch wirklich alles dabei. Es gab zum Beispiel Workshops für Dialogschreiber, es gab Making-ofs zu so legendären Spielen wie XCOM und Myst und es gab natürlich auch Sachen für totale Technik-Nerds. Da wurde dann erzählt, was alles in der Physik-Engine für Lara Crofts Haare im neuen Tomb Raider steckt. Ja, 2 Monate Arbeit nur für die Haare.
Wahnsinn. Klingt auf jeden Fall erst einmal sehr vielfältig, aber was war so das große Oberthema dieser Konferenz?
Ja, das hat sich überraschend herauskristallisiert, das waren die Indie-Games. Das sind so kreative Spiele von kleinen Entwicklerteams statt diesen großen Megakonzernen, die man so vielleicht kennt. Und die Indie-Games, die hatten jetzt seit Jahren eine recht große Fangemeinde, aber jetzt scheint es, sind sie wirklich im Mainstream angekommen.
Und was war so dein Highlight bei der Games Developers Conference?
Ja, das waren die die Gewinner der Awardshow. Es gibt halt jedes Jahr so eine Awardshow. Zum einen die Awards für die Indie-Games, die IGF-Awards und dann die Games Developers Choice Awards für den ganzen Rest. Und da haben 3 Spiele abgeräumt bei der IGF. Card Life, das hatten wir vorhin im Gamecheck, das ist so ein pixeliges Spiel über Armut.
Das hat Caro total gelobt und hat gesagt, ja? Boah, so geil, wir müssen das alle unbedingt spielen.
Das sollte man auch unbedingt spielen. Das ist nämlich ein Spiel über Armut in den USA. Super ernst, aber sehr unterhaltsam, tolle Musik. Und dann gab es noch Faster Than Light, da sind super viele Leute nach süchtig, so ein Weltraumspiel. Und Journey, das ist auch super beliebt. Da geht es um so eine spirituelle Reise durch die Wüste. Und das sind super schöne, wunderschöne Spiele und eben nicht so krasse Shooter, wie man sie halt sonst von der ganzen Spielindustrie kennt. Und die waren nämlich total egal, die ganzen Shooter.
Was bedeutet das jetzt quasi für die Indie-Games? Gibt es dann bald nur noch Pixelspiele über Armut und Wüstenreisen im Laden zu kaufen?
Ich wünschte. Ich glaube, Indie-Spiele bleiben in den meisten Fällen so nischige Download-Titel. Aber dieses Jahr haben die ganzen großen Konsolenhersteller, also Sony, Nintendo und Microsoft, die ganzen Indie-Entwickler total umworben. Ja, vor allem Sony gibt sich da total viel Mühe. Die haben einfach mal jeden Tag Indie-Entwickler zu Meetings und Abendessen eingeladen. Und bald kommen einfach mal alle coolen Indie-Games der letzten 2 Jahre auf Sony-Konsolen raus.
Da würde ich mal sagen, können wir ja alle richtig gespannt sein. Das heißt, die Zukunft sieht sehr, sehr gut aus für Indie, oder?
Ja, das schon. Aber das sehen auch so ein paar in der Szene so als ein bisschen als Sellout. Es gibt halt eine relativ große Community, die möchte, dass sich Spiele mit ernsteren Themen als so Pixelraumschiffen auseinandersetzen. Und da haben dann Leute aus Protest eine Unkonferenz organisiert. Die Lost Levels Conference hieß die. Und da haben sich einfach so ein paar super viele coole Leute in den Park gesetzt und ganz ungezwungen über Spiele geredet. Also ohne hier so große Konferenzpässe und große Unternehmen und haben dann darüber geredet, wie man Themen wie Depression oder Transgender-Menschen in Spielen unterbringen kann. Und das war super spannend und es ist schön zu sehen, dass sowas irgendwie immer mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Du warst also mittendrin auch bei der, wie hieß sie?
Die Lost Levels.
Lost Levels.
Genau.
Sehr schön. Und Gamechecker Dennis Kogel war nicht nur bei den Lost Levels, sondern der war auf allen Veranstaltungen, die ihr euch vorstellen könnt. Letzte Woche bei der Games Developers Conference in San Francisco und er hat auch darüber gebloggt, für das Blog Superlevel, ein bekanntes Gameblog. Und da könnt ihr nochmal viel mehr Geschichten und Hintergrundberichte nachlesen. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. the Sun heißt dieser Song. Und wenn ich so rausgucke, naja, so ganz mit in die Sonne starren, ist nicht mehr. Von Lukus ist dieser Song. Es ist Netzmusik und stammt vom Netlabel Silence, die ja sich um wunderbare freie Musik im Netz kümmern und Leuten eine Plattform bieten, die vielleicht sonst nicht so richtig ins Leben der Musik finden auf den großen Labels. Und da gehört Lukus auf jeden Fall dazu. Uns gefällt dieser Song wunderbar und deswegen empfehlen wir euch, den auch mal runterzuladen, denn den gibt's kostenlos im Netz. Und wo bekommt ihr natürlich wieder den Download-Link? Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und jetzt abzappeln! Ich würde mal sagen, das kennt er bestimmt noch, den Harlem Shake. Ist ja auch so ein Meme gewesen, was durchs Netz gegangen ist. In den Videos haben zu diesem Song diverse Leute wirklich abgespastet. Ja, im Original ist der Song eigentlich von jemand anders, aber dieser Remix stammt von Bauer. Es sind tausende Videos dazu entstanden und man dachte sich so, wow, verrücktes Internet, verrückte Trends und wie machen das alle irgendwie gemeinsam in kürzester Zeit, machen so ein Video viral und dann verschwindet es aber auch ganz schnell wieder aus dem Netz. Aber das Social Media Watch Blog, das hat jetzt einen Artikel geschrieben und sagt da, nee, wir haben den Harlem Shake nämlich gar nicht viral gemacht, sondern die Unternehmen, die wären es gewesen. Und Martin Giesler von diesem Blog, der ist jetzt bei uns und deswegen erst einmal hier die Ansage, wir waren also nicht die, die den Harlem Shake viral gemacht haben, sondern den Unternehmen und da frage ich mich, wie haben die das denn gemacht?
Naja, Harlem Shake ist ja eins von diesen wunderbaren Memes oder Meme, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Das Ding, wo sozusagen jeder mitmachen kann und das verbreitet sich im Internet wie Sau. Einfach alle können meinetwegen Video hochladen und dann hast du auf einmal nicht nur zwei Dinger, sondern halt 1000. Und das Ganze steht natürlich dem sogenannten viralen Marketing gegenüber. Und virales Marketing besteht halt darin, genau solche Memes, irgendwelche Sachen, die im Netz gerade trenden, aufzugreifen. Und das machen in der Regel halt Firmen, die damit gutes Geld verdienen wollen. Und wenn du jetzt fündig geworden bist und was gefunden hast, was gerade total steil geht, was gerade total abgeht im Netz, dann kannst du natürlich wunderbar darauf aufspringen und als Unternehmen beweisen, dass du das Netz im Blick hast, dass du diese Trends erkennst und ja, einfach mitmachen und dabei ganz geschickt dein eigenes Produkt platzieren oder einfach mal zeigen, hey, wir als Firma, wir kennen uns aus, wir sind jung, modern und fit und haben auch den Harlem Shake im Auge und können das locker mitmachen.
Heißt es, es ist eigentlich eher Normalität, dass sowas gemacht wird und vielleicht sind sogar mehr Memes mittlerweile unternehmensgemacht, so will ich es mal sagen, statt von der Netzgemeinde selber gepusht?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht so richtig, da fehlt so ein bisschen die Datengrundlage, aber gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass die Firmen auf sowas aufspringen. Die sind ja immer sozusagen am gucken, wie können wir am besten werben, wie können wir auch im Netz uns als Marke gut präsentieren und da bieten sich solche Memes natürlich an und man muss halt einfach irgendwie schauen, dass es doch am Ende immer die großen Player sind, egal ob Firma oder soziales Netzwerk oder neue Kanäle wie YouTube, die am Ende das Geld verdienen. Also es sind in der Regel halt nicht die Jungs und Mädels, die halt sich das Meme originär mal ausgedacht haben, sondern sind halt doch dann die großen Player am Markt, die dann wieder die Kohle einfahren.
Also wenn ich jetzt beispielsweise der Initiator des Harlem Shake Videos gewesen wäre, würde ich mich ganz schön ärgern, dass sich also da jetzt der Big Player eben draufsetzt und damit dann eigentlich die Kuh melkt. Kann ich dem in irgendeiner Form überhaupt einen Riegel vorschieben oder bin ich da machtlos im Netz?
Nee, also das ist dann so ein Stück weit wie früher beim Graffiti, out for the fame. Also man geht halt raus und will halt irgendwie sich einen Namen machen. Geld verdienen kann man damit nicht. Also man sieht das ja bei YouTube auch ganz gut. Bei YouTube hat man einfach das Problem, dass es sowohl im amerikanischen oder an sich englischsprachigen Raum wie auch im deutschsprachigen Raum verschiedene große YouTube-Stars gibt, die damit auch mittlerweile ganz gutes Geld verdienen. Und wenn man selber aber sich einfach nur einmal gut was einfallen lässt, dann kann es sehr wohl sein, dass es adaptiert wird und andere damit Geld verdienen, man selber aber eigentlich damit überhaupt nicht aus dem Quark kommt. Und da ist man eigentlich auch schon gerade so ein bisschen beim Grundproblem von YouTube als Netzwerk. Man hat halt bei YouTube einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, die Zahlen an sich zu überprüfen. Man kann auch nicht wirklich hinter die Kulissen schauen mit Blick auf die Rankings, sprich Suchergebnisse, welche Videos tauchen wann wie auf. Und man hat immer so ein bisschen das Geschmäckle, dass man nicht wirklich weiß, wie weit kann es eigentlich mein Video jetzt wirklich schaffen.
Findest du das eigentlich schade, dass es diese Entwicklung gibt, also dass Memes nicht mehr einfach so aus dem Netz heraus sich verbreiten, weil die Leute das toll finden, sondern sich da jemand dahinter klemmt?
Ach, also grundsätzlich habe ich damit eigentlich gar kein Problem. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie sehr man auch selber diese Memes halt beobachtet. Und wenn dann Sender oder Unternehmen daherkommen und Memes aufgreifen, die vielleicht schon 3 Monate alt sind, dann wird es ein bisschen albern. Aber grundsätzlich spricht dem nichts entgegen, dass auch Firmen beweisen, dass sie das Netz im Auge haben.
Vielleicht müssen wir uns einfach also damit abfinden, dass auch im Netz kleine und große Unternehmen einen großen Einfluss haben können, auch bei Hypes, von denen wir eigentlich gedacht haben, die wären von uns gemacht. Naja, wenn ihr die ganze Geschichte nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr das natürlich. Den Link dazu, den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. On the Western Castle Island, so heißt diese Band. Und ursprünglich hieß sie mal nur The Western Castle Island. Das liegt daran, dass die Sängerin erst später zu dieser dreiköpfigen Band dazugestoßen ist. Und die heißt nämlich Eva, kommt aus Malaysia und war da sogar schon mal ein richtiges Popsternchen, hatte aber keine Lust mehr auf dieses ganze Plastik-Pop-Image, ist nach Finnland gekommen, hat da die drei Jungs von The Western Castle Island kennengelernt. Und bei rausgekommen ist nun Eva on The Western Castle Island. Und ihr habt sie gerade gehört mit Western Shrills.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist ja diese kleine, besondere Rubrik, die wir hier jede Woche haben, wo wir einen Blogger und seinen Blog vorstellen. Und normalerweise läuft es immer so, dass ich mir von dem Blogger privat der Vorwoche den aktuellen Blogger privat vorschlagen lasse. Und das hat nicht so gut funktioniert in dieser Woche aus dem Grunde, weil sich irgendwie die Blogger privat nicht so richtig zurückgemeldet haben. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte mir einen großen Wunsch erfüllen und lade mir jemanden in die Sendung ein, den ich gerne einfach mal zurückholen wollen würde, so will ich das mal sagen. Und vielleicht erinnert ihr euch ja an den.
Mein Name ist Markus Richter, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
Genau, Markus Richter, der durfte nämlich normalerweise seinen Blog hier nämlich eigentlich nicht vorstellen, denn der hat hier früher die Sendung moderiert und jetzt habe ich ihn mir ins Studio eingeladen, weil es geht. Hallo Markus.
Ich bin so aufgeregt.
Ja, du hast ja selbst, man glaubt es kaum, einen Blog.
Ja.
Aber eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt was, wo du schreibst, sondern da sind jede Menge Podcasts drauf.
Das ist genau die Schaltzentrale meines Podcast-Imperiums.
Ja, du sagst es quasi Podcast-Imperium, denn es sind einige an der Zahl. Wie viele Podcasts sind es mittlerweile?
Angespielt, der Weisheit, die Wahrheit, Ohmsprech, die Rechtsbelehrung und dann noch so ein Experimentierkanal. Ich glaube, das waren jetzt alle.
6 an der Zahl, wenn ich jetzt deinen Händen gefolgt habe, du hast nämlich mit den Händen mitgezählt.
Es gibt doch noch außerhalb dieses Blogs Podcasts, aber das würde dann vielleicht zu weit führen.
Das würde zu weit führen. Hast du denn einen Lieblingspodcast, den du uns ans Herz legen möchtest?
Nee. Also was, ich bin am überraschtesten immer, dass die Weisheit so ganz viele Fans hat, weil das ist der von meinem Podcast, der gar kein Thema hat, sondern wo sie einfach nur 4 Leute alle 2 Wochen hinsetzen und Quatsch reden quasi und man kann ihnen dabei zuhören. Aber durch die Regelmäßigkeit ist der halt anscheinend sehr beliebt. So, deswegen denke ich so als Einstiegsdroge in das Monoxidro-Podcast-Imperium vielleicht gut geeignet. Ich mag aber auch sehr die Wahrheit. Da gibt es so ein paar Folgen, die einfach richtig gut sind, die mir selber auch gefallen. Also die Wahrheit über Bier zum Beispiel, wo Andreas Bog erzählt, wie man zu Hause Bier braut. Das ist schon ziemlich großes Kino, glaube ich.
Ich lege diese Folge auch den lieben Hörern hier sehr ans Herz. Ich habe sie auch gehört. Mir hat sie auch sehr gut gefallen.
Try this at home, kids.
Aber es ist ja auch nicht alles. Du bist ja mikrofonsüchtig, wie du selber über dich sagst.
Was?
Ja?
Wer sagt sowas?
Lauter Podcasts, Radio machen immer noch, ja, auch wenn nicht mehr bei Fritz. Und da gibt es noch ein kleines Projekt, was auch so ein bisschen promoted wird auf deinem Blog. Ein Radio-Rollenspiel. Was ist denn das?
Ja, das, also wenn man Fritz so ganz regelmäßig viel hat, kennt man vielleicht sowas ähnliches. Ich habe ja hier früher auch den Hörspielblumen gemacht, wo man anrufen kann und dann ist man so in so einer Geschichte drin. Und wir wollten das mal also nicht als Indie-Produktion machen quasi, sondern mit richtig Geld. Und deswegen habe ich so ein Crowdfunding-Projekt. Das macht man heutzutage. Man stellt so ein Projekt ins Netz, sagt hier, bewerft uns mit Geld. Und wollen halt also mal so ein 2-stündiges Hörspiel, was also wirklich so fett klingt wie ein richtig produziertes Hörspiel. 3 Fragezeichen, noch besser irgendwie. Aber Leute können mitspielen und anrufen. Und das halt alles auch im Radio. Und da brauchen wir halt ein bisschen Kohle für. Und deswegen gibt es jetzt dieses Radio-Rollenspiel-Projekt.
Und das heißt, ihr braucht immer noch ein Batzen Geld. Und wer jetzt Lust hat, der darf gerne nochmal auf das Blog Monoxid gehen. Da findet man dann auch einen Link, wie man dich mit Geld bewerfen kann.
Mhm.
Okay.
Das stimmt.
Sehr gut. Damit würde ich das jetzt erst einmal abschließen und zu der dir bekannten Kurzfragerunde kommen.
Oh Gott, warum habe ich das jemals eingeführt?
Ja, so, jetzt bist du dran. Der oder das Block?
Natürlich das Block.
Kaffee oder Tee?
Kaffee mit Vanillemilch.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus und was auch immer Accounts hast du denn insgesamt?
Oh, mehr als 2 Hände voll.
Hardcore oder Casual Gamer?
Ja.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Nein.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal hörst?
Ja, ich habe jetzt neulich einen aufgenommen, da haben wir zum ersten Mal versucht, Englisch zu sprechen und ich muss das ja, um den Podcast schön zu machen, dann nochmal hören. Ich war die ganze Zeit so, na, das ist so dieses Fremdschämen-Gefühl, wenn man die eigene Stimme, und das ist dann nochmal extrem hochgekommen. Ansonsten geht's.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Immer alle, die vorher noch auf waren, oft aber das Comic Questionable Content.
Und was ist das nächste Blog oder vielleicht auch du als Podcast-Freund, vielleicht auch der nächste Podcast, den wir hier nächste Woche vorstellen werden?
Blogs tatsächlich. Also es gibt 2, die ich sehr interessant finde. Das eine ist Kater. Kater ist eigentlich so ein großes Blog, wo es so hintergründige Newsartikel gibt. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das funktioniert, hinter die Kulissen blicken, weil die haben vor einer Weile das ganze Ding umgestoßen und haben es nicht mehr sozusagen als großes Verlagsblock, wie es mal geplant war, gemacht, sondern fahren das irgendwie auf Sparflamme. Trotzdem schaffen sie es irgendwie so alle paar Tage noch so richtig krasse Dinger rauszuhauen. Ich würde gerne wissen, wie sie das machen. Und ich habe die Frau, die da irgendwie das steuert, so kennengelernt, aber habe mich nicht getraut, selber zu fragen. Deswegen würde ich das hier in deine Hände übergeben wollen.
Okay, dann bin ich ja mal gespannt, ja, was wir da vielleicht noch rauskriegen. Aber hast du sonst noch einen zweiten Vorschlag? Weil großes Block, vielleicht sind die so busy und haben gar keine
möglicherweise.
Zeit,
ne? Was ich auch genauso wichtig finde, wäre Scheinprobleme mal zu interviewen. Scheinprobleme ist eine Bloggerin, die Videos spielt. Und zwar so richtig, wie man das kennt. Also ab und zu, wenn man ihr auf Twitter folgt, ist es auch so, sie entdeckt irgendein Spiel und hängt dann voll drauf fest und man kann so richtig mitfiebern, wie sie das spielt. Und es gibt, wie ich finde, zu wenig Frauen, die in dieser Offenheit und guten Art und Weise auch mal über Videospiele bloggen und sich dazu äußern. Und da muss es mehr geben, und dass das funktioniert, wäre auch gut darzustellen. Das könnte man machen, wenn man sie hier vielleicht mal im Interview so.
Vielleicht kriege ich ja sie auch so wie dich heute direkt ins Studio gezerrt. Das wäre sehr, sehr schön. Gibt es vielleicht eine Frage, die ich dir vergessen habe zu stellen?
Ja, warum ich keinen Podcast empfohlen habe.
Warum hast du keinen Podcast empfohlen?
Ich höre selber gar keine Podcasts.
Es ist einfach nur die Mikrofonsucht.
Ja, schlicht und ergreifend. Ich muss hier immer reinsprechen, immer, und ich werde niemals aufhören.
Doch, jetzt hören wir nämlich auf für einen Moment. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst, Markus.
Es war mein Vergnügen.
Ja, und wünsche weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Take off possession of
Shapeshifter von Molly House. Das ist ein Duo einer Engländerin, die in Brighton lebt und zusammen spielt sie mit einem Deutschen, der aber wiederum in Berlin lebt. Das heißt, die können sich auch immer nur so mal projektmäßig treffen, um ein bisschen Musik zusammen zu machen. Und ich finde es sehr, sehr schön. Die haben sich einfach mal zufällig in einer Kneipe kennengelernt und daraus ist quasi eine musikalische Freundschaft entstanden. Und auch unsere Musikredaktion hat sich sehr, sehr, sehr über ihre Musik gefreut und hat gesagt, boah, auch wenn das hier nämlich Musik ohne Plattenvertrag ist, dann soll die unbedingt hier auch ins ganz normale Fritz-Programm aufgenommen werden. Und noch viel mehr Musik ohne Plattenvertrag, unter anderem von Molly House, aber auch von vielen anderen Bands. Die gibt es morgen bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag mit Christoph Schrag ab 18 Uhr auf Fritz. We'll be right back. Defective Units mit Phase One heißt dieser Song. Es gibt kaum ein Netlabel, das freie Musik mit CC-Lizenz so eng mit kommerzieller Musik verknüpft wie das Netlabel Broke, wo auch dieser Song erschienen ist. Fast alle Produzenten und DJs, die auf dem Netlabel nämlich Musik veröffentlichen, die kommen eigentlich aus dem klassischen Musikmarkt und die verschicken auch ihre Platten noch als DJ-Promo, so dass sich also namenhafte Labels auch mal zu den Songs der DJs äußern können. Wundert euch also nicht, wenn Phase On demnächst nicht nur in eurem iPod ein paar Runden drehen wird, sondern auch auf der nächsten Elektroparty. Wenn euch der Song gefallen hat, könnt ihr ihn euch natürlich runterladen. Den Link haben wir im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und damit sind wir jetzt auch am Ende von Trackback angekommen. Für mich, muss ich sagen, war das eine wirklich wunderbare Sendung. Ich hoffe, es hat euch ganz genauso gefallen. Wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche an dieser Stelle hier wieder hören. Und bis dahin sehen wir uns einfach im Netz. Und ich würde mal sagen, einen schönen Abend euch. Ciao.
Ein Podcast von fritz.de.